Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend an eben genau diesem Dienstagabend, an dem wir den Verlust eines Schauspielers hinnehmen mussten. 89 Jahre alt geworden, Roger Moore, hat, glaube ich, ein, darf man so sagen, erfülltes Leben gehabt. Oder wie siehst du das, Anna?
Hat er.
So, insofern ist das nicht unser Thema heute Abend in einer Stunde Film und nicht der Grund, warum Anna Wollner hier ist, sondern weil wir über etwas reden wollen, wo Fans 26 Jahre drauf gewartet haben.
Ich auch, mit meinen zarten 33 Jahren. Seit meinem 7. Geburtstag warte ich auf nichts anderes als auf die 3. Staffel von Twin Peaks.
Und die kommt nämlich jetzt, beziehungsweise ist quasi schon draußen. Du hast gucken können und wahnsinnig viel Geld wahrscheinlich dafür bezahlt.
Tatsächlich 1 Euro, ja.
So, siehst du mal. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Die Kultserie von David Lynch, was die 3. Staffel kann, ob man da nach 26 Jahren überhaupt irgendwie reinkommt. Thema heute Abend in der Sendung. Dann werden wir nach Cannes schalten an die Corsette zum Kollegen Marcel Emmel. Der wird erzählen, was er da in den ersten Festivaltagen bisher so erlebt hat. Und natürlich kommen wir in dieser Sendung auch nicht dran vorbei, einen Blick zu werfen in den 5. Teil von Fluch der Karibik. Ich habe euch Interviews mitgebracht, unter anderem mit Jeffrey Rush und Javier Bardem. Also auch das heute Abend in dieser Sendung. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Sehr gut.
Gänsehaut.
Ein bisschen.
Ein bisschen Gänsehaut schon, ne? Bei dieser Musik kriegen vor allem die Fans von Twin Peaks Gänsehaut. Ist die Titelmelodie zu David Lynchs Serienklassiker, der 1990/91 gedreht wurde. Und ja, nach diesen ersten beiden Staffeln war dann irgendwie Schluss. Jetzt. Knapp 27 Jahre später kommt die lang erwartete 3. Staffel dann doch tatsächlich raus. Die ersten 2 Folgen hatten Sonntagnacht Premiere. Früher hieß das mal Premiere, ne? Kleiner Witz am Rand. Anna Wollner ist extra dafür trotzdem aufgestanden, mitten in der Nacht so, und hat sich Twin Peaks Season 3 angefangen anzugucken. Sag mal, ernsthaft jetzt, hast du überhaupt noch irgendwelche Erinnerungen an die ersten beiden Staffeln?
Also, als es damals im Fernsehen kam, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch die Gummibärenbande geguckt und nicht Twin Peaks. Aber ich habe es irgendwann mal nachgeholt, auf DVD natürlich. Und es ist ja einfach ein moderner Klassiker, eine Serie, die die Popkultur nachhaltig so beeinflusst hat, dass man gar nicht drum rumkommt. Und auch tatsächlich in einer Ära, als das Wort Binge-Watching noch überhaupt nicht erfunden wurde, als da keiner dran gedacht hat. Und es ist ja wirklich eine Mystery-Serie über eben diese Kleinstadt Twin Peaks und den Mord an Laura Palmer.
Laura Palmer ist tot?
Der dauert ein bisschen. Okay.
Der dauert ein kleines bisschen.
Und nein, Laura Palmer, also diese Highschool-Schönheit, die stirbt, ermordet wird, und es geht eben darum, diesen Mord aufzuklären. Und es ist manchmal tatsächlich so, dass diese Serie ein bisschen droht, Richtung Seifenoper zu kippen, weil einfach diese Abgründe der Kleinstadt aufgezeigt werden. Aber Anfang der 2. Staffel wurde der Mord dann aufgeklärt. Danach wurde es immer absurder, immer mystischer und immer grotesker und endete mit dem größten Cliffhanger der Fernsehgeschichte. Denn in einer surrealen Szene sagte das Mordopfer damals zu dem Ermittler Cooper:
So?
Wir sehen uns wieder in 25 Jahren.
Aha.
Und plus 2 sind wir da jetzt.
So, da haben wir es nämlich fast geschafft mit den 25 Jahren. Trotzdem auch mit der vielen Zeit, die man dafür gehabt hätte, Staffel 1 und 2 irgendwie inhaltlich zusammenzufassen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Klappt es irgendwie bei Staffel 3? Also könnte ich dich jetzt ganz investigativ fragen. Anna, sag doch mal, worum geht's denn?
Also fragen kannst du mich, nur beantworten kann ich's nicht.
Ah.
Also nicht nur ich. Ich glaube, es gibt keinen, der dir sagen kann, worum es in Twin Peaks Season 3 geht. Denn, also okay, es gibt noch nicht alle 18 Folgen, sondern bisher nur 4. 3 davon habe ich geguckt. Und ja, ich habe im Gesicht vor allem jede Menge Fragezeichen. Und damit geht es wirklich allen so. Denn es ist in guter alter David Lynch-Manier vollkommen undurchsichtig. Klar ist, dass viele alte Charaktere wieder auftauchen, allen voran der FBI-Agent Dale Cooper, der damals den Mord eben aufklären sollte und der von dem Mörder an Laura Palmer besessen wurde. Jetzt gibt es einen Mord in South Dakota, eine mysteriöse Glasbox in New York und eben atmosphärische Bilder aus Twin Peaks. Der rote Raum spielt eine Rolle, so eine Art Zwischenwelt zwischen Gut und Böse, aber ansonsten ist das alles so kryptisch und macht bisher jedenfalls überhaupt keinen Sinn, dass ich beim Gucken so positiv verzweifelt bin.
gemacht. Ja, man sieht es ja tatsächlich ein bisschen an. Wir haben kurz die Fahrstuhlmusik nebenbei ausgemacht. Ist das denn überhaupt irgendwie, weiß nicht, zeitgemäß für heute? Hast du das Gefühl, das funktioniert, mit dieser elendlangen Pause von 26 Jahren?
Ja, also 1991 war es natürlich was Besonderes und es ist auch heute noch besonders. Es ist entschleunigt, verstörend, mystisch, krude, episodenhaft abgefahren und Lynch, der hat selbst immer wieder betont, der ja auch also komplett hier bei allen 18 Folgen die Regie übernommen hat, zusammen und das Drehbuch geschrieben hat mit Mark Frost zusammen. Für ihn ist es keine Serie, sondern wirklich ein 18 Stunden langer Film, der halt alle Stunde mal unterbrochen wird, weil es im Fernsehen dann doch nochmal Vor- und Abspann geben muss. Vielleicht kommt in Folge 18 der Aha-Effekt. Bei mir ist er bisher ausgeblieben.
Ja, hört sich tatsächlich sehr nach David Lynch an. Mein größtes Problem wird sein, dass ich mich wirklich maximal vage an Twin Peaks erinnern kann. Wenn ich jetzt Staffel 3 gucken will, habe ich überhaupt irgendeine Chance, da anzuknüpfen, ohne dass ich mir die ersten beiden Staffeln erst vorher nochmal geben muss?
Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil verstehen wirst du weder noch. Also selbst wenn du Staffel 1 und 2 jetzt noch guckst, ist halt schon natürlich, dass du die ganzen Anspielungen und Zitate etc. nicht verstehst, wenn du es nicht kennst, weil Lynch auch die ganze Zeit sich selber kopiert und sich selber zitiert und so ein bisschen ja darin auch aufgeht in diesem 18-Stunden-Epos. Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, ich bleibe dran. Ich hoffe einfach, dass nach 18 Folgen dieser Aha-Effekt kommt und ich zugeben kann. Ich würde es mir dann, glaube ich, auch auf die Stirn tätowieren, freiwillig. Ich habe David Lynch verstanden.
Ja, ich habe es verstanden. Kommen wir zum kostspieligen Teil dieses Gesprächs. Wo genau kann ich diese Serie angucken müssen, weil es woanders nicht geht?
Auf Englisch seit gestern auf Sky Go On Demand und Ticket, zumindest die ersten 4 Folgen. Und am Donnerstagabend...
Entschuldigung, das klang gerade wie eine ganz merkwürdige Firma. Sky Go On Demand und Ticket.
So heißen die. Also das ist alles das Gleiche. Es gibt verschiedene Abspiel. Das habe ich jetzt auch alles lernen müssen, als ich mich damit beschäftigt habe. Donnerstagabend, also das ist übermorgen, gibt es das Ganze dann auf Deutsch, was relativ wenig Sinn macht, weil es wird eh wenig gesprochen. Es gibt halt sehr, sehr viel Musik. Also die Musik und der Klang, das ist schon besonders. Egal, auf Deutsch, dann 2020 auf Sky Atlantic. Und es ist tatsächlich so, es wird nie die Möglichkeit geben, also bis September das Ganze am Stück zu gucken, weil jede Woche nur eine Folge kommt. Man muss also dranbleiben.
Also quasi so eine Art Anti-Binge-Watchen ist da angezeigt. Das gute alte Warten von Woche zu Woche. Twin Peaks startet tatsächlich nach 26, fast 27 Jahren Pause in die dritte Staffel. Ist gestartet auf Sky Go Demand Ticket, könnt ihr das gucken. Ihr findet das selber raus, wie das möglich ist. Anna, vielen Dank fürs Vorgucken. Wir sind gespannt auf die Fortschritte, die du machst.
Ich werde berichten.
Gib mir deinen Säbel.
Ich habe kein Säbel.
Welcher Soldat hat keine Waffe?
Ich werde wegen Hochverrats gesucht.
Also kein besonders guter Soldat.
Ich suche einen Piraten, Captain Jack Sparrow.
Na, dann ist heute dein Glückstag. Wie es der Zufall will, bin ich Captain Jack Sparrow.
Okay, die sehr verehrten Damen und die Herren und die Kinder, ich fasse für euch, falls ihr das nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben solltet, jetzt mal in wenigen Worten zusammen, was in einem typischen Fluch der Karibik-Film so passiert. Und zwar ganz egal in welchem, das gilt für alle bisherigen von Teil 1 bis Teil 4. Der dusselig tollpatschige Pirat Jack Sparrow soll mal wieder wegen irgendwelcher Verbrechen hingerichtet werden. Er kann aber flüchten, findet ein Schiff und eine dusselige Crew und sucht nach einem Schatz. So. Und weil morgen schon, also am Mittwoch, der 5. Teil von Fluch der Karibik in den Kinos startet, Salazars Rache heißt er, sag ich euch jetzt, was da Aufregendes passiert. Der dusselig tollpatschige Pirat Jack Sparrow soll mal wieder wegen irgendwelcher Verbrechen hingerichtet werden. Er kann aber flüchten, findet ein Schiff und eine dusselige Crew und sucht einen Schatz. Wie überraschend, oder? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das, was hier passiert ist, zu beurteilen. Die Filmpessimisten sagen, denen fällt doch wirklich überhaupt nichts Neues mehr ein. Warum zum Teufel soll ich mir zum 5. Mal denselben Film angucken? Die Optimisten dagegen sagen, never change a winning team. Was 4-mal super im Kino funktioniert hat, klappt auch ein 5. Mal. Und beide haben irgendwie recht. Johnny Depp ist also wieder mal Captain Jack Sparrow, also in der gefühlt einzigen Rolle auf der Leinwand unterwegs, mit der er überhaupt in den vergangenen 15 Jahren Erfolg hatte. Er steckt als ebensolcher wieder in der Klemme, er wird wieder befreit, dann allerdings auch wieder gejagt, sowohl vom Militär in bunten Kostümen als auch von verfeindeten Piraten in noch bunteren Kostümen und am allermeisten natürlich wieder von einem Geisterpiraten. Und das ist dieses Mal dann doch ein neuer. Captain Salazar, einst ein gefürchteter Seemann, heute dank CGI nur noch ein untotes Gefledder. Gespielt von Javier Bardem, der das wirklich sehr cool macht. Bardem halt, ich meine, der kann diese Psychopathennummer auch wirklich wie kaum ein anderer. Mitspieler von Jack Sparrow auf der anderen Seite ist die bekannte Jack Sparrow-Dussel-Crew aus den bisherigen Filmen, also die dämlichsten Piraten der Welt. Plus zwei neue Youngstars, Carina und Henry, gespielt von Kaya Scodelario und Brenton Thwaites. Man könnte auch sagen, die beiden schlüpfen quasi jetzt in die Rollen, die ganz zu Anfang mal Keira Knightley und Orlando Bloom gespielt haben. Also wie so eine Art Neubesetzung, wenn es auch nicht die gleichen Rollen sind. Nur zur Einordnung. Und Henry ist der Jack am Anfang tatsächlich befreit, habt ihr eben gehört in der Szene. Auch wenn er nicht ganz glauben kann, wen er da in dem Kerker vor sich haben soll.
Nein, das ist unmöglich. Der große Jack Sparrow ist kein Trunkenbold in einem Verlies. Hast du überhaupt ein Schiff? Eine Crew? Hosen?
Einen großen Piraten dürstet es nicht nach solch Kleinigkeiten.
Ja, das ist dann der Witz, um den sich Fluch der Karibik seit Anbeginn dreht, wenn dann die Kamera aufzieht und Johnny Depps obere Hälfte nach Jack Sparrow aussieht, er aber untenrum leider gerade keine Hose mehr anhat. Zum Rest des Films muss ich wirklich nichts mehr sagen, das habe ich schon genug. Es ist kein Scheiß, es ist alles wie immer. Einige Rollen wurden ausgetauscht, das bringt uns aber keinen neuen Film. Das ist redundant, das ist auch nervig, wenn man selbst in einem Franchise gerne mal was Neues hätte. Es ist aber und vor allem in den absurden Dialogen auch immer wieder sehr lustig, eben weil man das alles kennt und ja auch irgendwie erwartet. Ne? Glas halb voll oder Glas halb leer, das hatten wir eben schon. Fazit könnte ich sagen, wer sich durch Teil 4 schon gequält hat, weil er das Gefühl hatte, in einem cineastischen Raum-Zeit-Kontinuum gefangen zu sein, der bleibt aus Teil 5 bitte schön draußen. Wer aber auch beim vierten Teil, beim letzten, immer noch gelacht hat, der wird's auch jetzt beim fünften wieder tun. Ab morgen im Kino, Fluch der Karibik 5, Salazars Rache. Ich helfe euch nochmal kurz auf die Sprünge. Collateral. Die Liebe in Zeiten der Cholera. Vicky Cristina Barcelona. Beautiful. Eat, Pray, Love. Skyfall und vor allem natürlich No Country for Old Men. Das sind die Filme, in denen und für die ich Javier Bardem liebe. Diesen spanischen, grankanarischen Charakterdarsteller, diesen wandlungsfähigen Baum von einem Mann, diesen kantigen Kerl mit der Vorliebe für Psychopathenrollen. Aktuell ist er als gruseliger, halb zerfledderter, schwarzes Blut sabbernder Captain Salazar im Kino in Fluch der Karibik 5. Zur Europapremiere haben wir uns in Paris getroffen und eingestiegen bin ich mit der lange schon diskutierten Frage nach der korrekten Aussprache des Filmtitels. Ne? Ihr wisst ja, Pirates of the Caribbean? Pirates of the Caribbean? Das habe ich übrigens mit allen Schauspielern und auch den Regisseuren an dem Tag gemacht und war erstaunt, was die sich über dieses kleine Detail dann doch alle für einen Kopf gemacht haben.
Javier, first question I'm asking everybody today. How do you say it? Caribbean or Caribbean?
That's a good question. It took me a while to say Caribbean, because I always say Caribbean, because in Spanish it's Caribe, so the accent is goes in ca, Caribe. Caribbean sounds like strange to me, but that's the way it's pronounced, right?
I think so. I'm asking everybody today so I can like
Caribbean.
See at the end of the day who said what.
Okay.
Well, I always wanted to begin an interview by saying, man, you look disgusting in this movie, of course.
Thank you.
I mean, did you still, after all you've done, have a wow moment when you saw yourself first time on the screen with all the CGI done? How was that?
Yeah, that was extraordinary because the makeup that was on my face and the quality of that makeup is extraordinary as well. Because what you see on screen is what it was on my face. But the hair was not there. The hair was done afterwards. So when I saw the movie first time, with everything completed, The combination of them both are it's extraordinary. It's the quality of the detail makes it real. And it helps to explain their character because the way he moves, he's like a very sneaky, like a snake. It's extraordinary.
Mm. It absolutely works. You're totally right. I mean, No Country for Old Men, Skyfall, The Counselor, now this one. It's all these psychopath guys that you play. What fascinates you about those characters?
I don't know. I think there are many reasons why, but I think they're fun to play. And it's always about the man behind the monster that makes them interesting. And in those cases, especially No Country and Skyfall, because the Counselor, I see him more of a victim rather than any other villain. He was more of a poor, weak victim, pretending to be something else. Mm-hmm. In this case, they are very fun to play as well. They have a body language, they have things added to it that it makes them interesting and fun to do it.
And it works. I mean, you appear on the screen and I am scared. It works every time you play a character like that. And you said with the hair on Salazar, it all seems like to be slow motion.
Yes.
He moves so, you do so little until he explodes.
Yes.
Is that the scariness of this character?
Yes, because you need that moment of I think this character is fully in rage. And there's a moment where the rage has to go through him. And in this case, the mouth thing and what he's spitting out is not only, it's not blood or anything, it's just a black liquid of rage. And he has to be seen in some moment, that where is the rage located.
I asked your directors what that was, that liquid, and they said it was monkey poo.
Monkey poo.
Yeah, and I was asking myself, how does that taste?
I was supposed to taste like chocolate, and it did taste a little bit like chocolate, but it was not a nice taste, I have to say. Which is good, because that helped me to have this disgusting face.
Das könnt ihr euch also merken, wenn ihr Javier Bardem in dieser Rolle seht, in Salazars Rache und ihm dieses schwarze Zeug beim Reden immer so aus dem Mund sabbert. Ne? Die Regisseure haben mir erzählt, es war ganz einfach Monkey Poo, also könnte ich übersetzen mit Affenkacke. Ne? Das haben die am Set so erzählt. Und Javier Bardem hat gesagt, ja, es schmeckte tatsächlich ein kleines bisschen nach Schokolade. Ich hoffe, das nimmt euch nicht den Ekel vor der Rolle. Ich hatte euch noch weitere Schauspieler versprochen aus Fluch der Karibik, Teil 5, Salazars Rache, weil ich ja nun mal in Paris war und die ganzen Nasen da getroffen habe. Für mich natürlich großartiges Erlebnis, Jeffrey Rush treffen zu können. Den kennt man aus wahnsinnig tollen Filmen wie Elizabeth oder Shakespeare in Love oder selbstverständlich aus The King's Speech. Da hat der Lionel Logue gespielt, diesen Sprecherzieher des Königs. Tolle Rollen schon gespielt und in allen bisher 5 Filmen Fluch der Karibik natürlich als Captain Hector Barbosa am Start gewesen. Also die Legende, Hollywood-Legende Jeffrey Rush zu treffen, das war toll, habe ich genutzt. Und auch mit ihm habe ich am Anfang dieses Spielchen gespielt mit der Aussprache.
Is it Caribbean or is it Caribbean? I hover now between both. I think the American pronunciation is Caribbean, but Caribbean I think is the Anglo emphasis, I believe. But the indigenous people of those islands are the Caribs. Caribbean is probably more correct.
Okay, I take this for an answer. Do you still think you're 37, or did anything change during the past 2 years?
No. When I look at that poster, I go, you know, the monkey looks younger than I do.
That's what you say. In your amazing, astonishing career, you played historic figures like Sir Francis Walsingham in Elizabeth. You played theatre director Philip Henslow in Shakespeare in Love, the great Peter Sellers in Life and Death of Peter Sellers, and lingual therapist Lionel Logue in The King's Speech. Mm. Where in between all these historic figures would you put Hector Barbosa?
He's more real to me than any of them. In his own mind, I think he probably thinks, he doesn't know this, but I think he thinks he's the most historically famous pirate ever to exist. Mm-hmm. But, you know, I think Edward Teague or Blackbeard or William Dampier or Long John Silver, they're much more famous.
Over the franchise, and you have been in all five movies, you had a lot of scenes with Johnny Depp. And maybe on first sight, you two people might be different in your appearance. But what do you appreciate in the interaction between you two on the screen? What is it between you and Johnny Depp? Because always those scenes have like been the heart of the whole franchise.
Yes. Well, you know, Johnny has created a very idiosyncratic, highly individual pirate, an archetype. He's like, he's as distinctive, I think, as Charlie Chaplin's Little Tramp, mm-hmm. or Buster Keaton. There's a little, or we talked, he and I have talked a lot about cartoons. You know, he was watching a lot of Pepe Le Pew when he was thinking about playing Jack, you know. Johnny has a really bizarre, absurdist appreciation of that tradition of humor. And he brings a lot of that, you know, sometimes improvisationally, and sometimes we'll discuss certain scenes and he'll say, I'm gonna lob in a line like this here or whatever. So, you know, in some ways, they are polar opposites, because Barbossa is such a controlling, arrogant, manipulative kind of character, whereas Jack is Jack Kerouac, you know. He's an existential anti-hero that just takes life as it comes. Sometimes he's really lucky, sometimes he's really brilliant, sometimes he's a bit stupid, sometimes he's too drunk.
But he's always in the moment.
Yeah, absolutely.
You grew up with pirate movies being more serious back in the day. They were like thrillers on the ocean, Mutiny on the Bounty, for example.
Yeah.
Movies like that. That changed over Pirates of the Caribbean, more into a comedic way of telling pirate stories. Mm. Would you say it's necessary today? Because otherwise pirate movies wouldn't work anymore?
Well, there was a, you know, in terms of commercial success, I think the pirate genre had a golden age maybe in the late 40s, early 50s. The Crimson Pirate, I think Burt Lancaster and Errol Flynn mm-hmm. films and things like that. I think all good writing about real life or supernatural world or the mythology or the literature of piracy and all of the superstitions, but certainly in the era of the franchise movies, that humor has always been used. I think the first film I can recall where that happened was probably the Christopher Reeves, the first Superman film. There was a humor to Clark Kent's bumbling vulnerability, you know. Or Superman would have very dry, whimsical lines to Lois Lane. Do you know what I mean? Mm-hmm. And I think that sort of has hardwired in. And I like the fact that I think pirates full of rum were funny people. Like a joke as best as the next person.
You definitely are. Thank you very, very much.
Thank you.
Was für ein lustiger Typ. Jeffrey Rush. Zum fünften Mal Captain Hector Barbossa in Fluch der Karibik 5 Salazars Rache. Es sind aktuell die 70. internationalen Filmfestspiele in Cannes. Und wodurch unterscheiden die sich eigentlich von den 69., den 68., den 67., den 66. und den 65.? Genau. Einzig und allein dadurch, dass ich dieses Jahr mal nicht da bin. So, was also tun? Klar, zu Hause sitzen, schmollen und Schokolade essen und zwischendurch einfach mal bei denen anrufen, die in diesem Jahr stattdessen dort sind. Zum Beispiel beim hochgeschätzten, ich möchte sagen, verehrten Kollegen Marcel Emmel, einem der ganz wenigen Kollegen, denen ich es überhaupt gönne, an meiner Stelle da zu sein. Gruß an die Kreusette.
Ach, Gruß zurück. Ich bin ja den Tränen nah. Mensch.
Ja, siehste. Hast du, wichtigste Frage zuerst, den Satz, den ich dir mitgegeben hatte, hast du den mittlerweile drauf? Komm, wir machen den nochmal zusammen. Excusez-moi, je ne
parle baguette.
Nein, den anderen. Je ne parle pas de française. Das ist ganz wichtig, wenn einen da einer auf Französisch anquatscht. Ne? So zweitwichtigste Frage darf ich auch nicht vergessen zu stellen. Schläfst du eigentlich gut in meinem Bett?
Ja, tatsächlich sehr gut. Hattest du ein oder zwei Kissen? Ich habe nur eins.
Guck, ich habe mir noch eins aus dem Schrank genommen damals. Müssen wir den Leuten kurz erklären. Ja. Es gibt da so eine Journalistenwohnung, in die wir da jedes Jahr eingepfercht werden. In der habe ich auch schon gepupst und in diesem Jahr macht das einfach Marcel Emmel. So, das haben wir also geklärt. Die Wohnsituation ist ausreichend genug für den gnädigen Herrn. Zum Thema. Natürlich schwappen jedes Jahr immer lustige Festivalmeldungen aus Cannes übers Mittelmeer rüber. Keine aber in diesem Jahr so oft wie dieses Hickhack mit Netflix und Amazon. Die beiden Streaming-Plattformen sind zum ersten Mal im Wettbewerb, bringen die Festivalleitung schön auf die goldene Palme. Da gibt es gerade richtig Stress, oder?
Ja, vor allem von und für Netflix. Ne? Nur mal kurz als Eindruck, was los war im Kino, als das Logo von Netflix das erste Mal auf der Leinwand zu sehen war. Hoppla!
Oh.
Ja, hoppla. Das spaltet total, weil Netflix weigert sich, die Filme in französischen Kinos zu zeigen. Würden sie das machen, dürfen sie erst 3 Jahre später den Film bei sich streamen. Und Netflix sagt halt, was ist das denn bitte für ein Quatsch, machen wir nicht mit. Die Festivalleitung und auch der Jurypräsident Pedro Almodóvar sagen, es wäre sehr problematisch, wenn ein Film gewinnt, der nicht in den Kinos läuft.
Hört, hört.
So, wie fair das jetzt aber ist, sowas mal direkt zum Start von einem Wettbewerb rauszubollern, finde ich auch fraglich.
Was sagen die Schauspieler dazu? Ich meine, die wollen ja eigentlich einfach nur in einem vernünftigen Film mitspielen.
Ja, also Tilda Swinton ist ja in einem der Netflix-Filme dabei, in Okja, und die haut direkt dagegen.
Let's be honest, there are thousands of films that are screened in the Cannes Film Festivals that people don't see in the cinema.
Das ist soweit richtig. Es hätte schon tausende Filme in Cannes gegeben, die nicht im Kino gelaufen sind. Das hat halt nur meistens andere Gründe, so Vermarktung und so.
Ja, oder weil sie einfach grottenschlecht waren zum Beispiel.
Oder das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber Netflix weigert sich halt einfach. Will Smith, der wollte auch unbedingt was dazu sagen und hat versucht zu schlichten.
They go to the movies twice a week and they watch Netflix. In my home, Netflix has had absolutely no effect on what they go to the movie theater to watch.
Ja, sehr gut. Das ist auch ein schöner Satz, aber das bestreitet ja auch keiner, ja, dass sich Netflix und Kino ausschließen. Das hat der Diskussion jetzt ein bisschen weniger beigetragen.
12 der 19 Filme im Wettbewerb sind jetzt mittlerweile schon gelaufen. Wie ist denn die Stimmung? Gibt es schon die berühmten? Ich habe die Frage selber auch immer gehasst, sage ich dir an dieser Stelle.
Ja?
Wer ist denn der Favorit? Wer gewinnt denn die Goldene Palme? Ja, wissen wir nicht. Das entscheidet die Jury, aber zumindest wissen wir auch, es kristallisiert sich ja ein bisschen was raus im Laufe der Zeit. So Kritikerliebling, so in die Richtung.
Ja, also Kritikerliebling ist tatsächlich bisher, so was man so mitkriegt, BPM, also Abkürzung für Beats per Minute. Das ist ein AIDS-Drama, das kommt bei den Kritikern, wie gesagt, richtig gut weg. Und seit Philadelphia oder auch Dallas Buyers Club wissen wir, dass das auch das Zeug zum Preisegewinnen hat. Zweiter Film, Hikari, da verliebt sich ein junges Mädel in einen blinden Fotografen. Da gab es wiederum den meisten Applaus im Kino.
Ja.
Ist auch immer ein ganz gutes Zeichen.
Ich den hatten wir bei Maren Ade auch.
Ja gut, ja, schlechtes Beispiel. Okay, ich sehe es ein.
Ich persönlich fand
ja diesen Netflix-Film Okja gar nicht so schlecht mit Jake Gyllenhaal und Tilda Swinton. New Yorker Unternehmen züchtet ein genmanipuliertes Riesenschwein, um den Hunger auf der Welt zu stillen.
Ja.
So, und dann wird das halt zu so einer Jagd von Tierschützern gegen das Unternehmen. Das ist tatsächlich ziemlich beklemmt und wirklich auch dieses Riesenschwein ist echt gut animiert. Ob das jetzt aber für eine Goldene Palme reicht, naja.
Ich schleudere dir mal zwei Filmtitel entgegen. Der eine heißt Amour und der andere heißt Das weiße Band. Du ahnst, worauf ich hinaus will.
Ja, Michael Haneke, ne? Ja, ist auch hier wieder am Start. Happy End heißt das ganze Ding. Er will zum dritten Mal die Goldene Palme gewinnen. Das wäre die absolute Premiere und ich sage jetzt schon mal, auf die Premiere müssen wir, glaube ich, warten. Ich glaube, das hat sich schon erledigt. Es ist ein typischer Haneke, zäh, quälend, irgendwann so ein bisschen unterhaltsam, aber auch nicht aus erklärbaren Gründen. Das ergibt sich ja irgendwie immer so aus diesem zähen Zeug, was da zu sehen ist. Sollte ja eigentlich ein Film über Flüchtlinge werden. Das merkt man aber wirklich gar nicht. Auch typisch Haneke, der sagt, ja, das soll der Zuschauer lieber selbst rauslesen. Aber wirklich viel zu lesen gab es irgendwie nicht.
Wir warten es ab. Freitag ist erstmal der große Tag von Fatih Akin. Aus dem Nichts heißt, sein Film läuft im Wettbewerb. Geht um einen Bombenanschlag auf Hamburg. Diane Krüger verliert darin Mann und Sohn und geht auf Rachefeldzug. Wie groß sind denn da Hoffnungen und Erwartungen?
Ja, die werden halt jetzt tatsächlich mit jedem Tag größer, weil eben der Wettbewerb dieses Jahr halt so ein bisschen dünn ist. Weil es eben diese klaren Favoriten noch nicht gibt. Das macht die Erwartungen natürlich riesig. Fatih habe ich am Samstag auf dem deutschen Empfang getroffen. Da war er zumindest noch ziemlich entspannt.
Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein schönes Fahrrad, Party ist schön, ich hatte ein gutes Essen, alles gut. Noch hat den Film keiner gesehen, ist alles gut.
Ja, bin ich froh, dass Fatih Akin ein schönes Fahrrad hat.
Das hat mich auch sehr beruhigt. Ne? Fatih sagt aber auch tatsächlich, wir müssen uns auf was einstellen, das wird nicht ohne.
Ist harter Tobak, ne? Ist kein einfacher Film. So, ne? Aber er ist unterhaltsam. Er ist schnell, er ist hart, so, er fordert den Zuschauer heraus. Aber er fordert den Zuschauer nicht heraus im Sinne von, oh Mann, muss ich jetzt gucken, wie die Leinwand, wie die Farbe trocknet, so nicht. Er fordert ihn emotional heraus. Ne?
Ja, Freitag gucke ich mir das dann an und bin emotional herausgefordert. Also, ne, du kannst da in diese alte Glaskugel gucken, wie du willst. Die Erwartungen sind auf jeden Fall krass.
Ich kann dir noch was aus meiner Glaskugel erzählen. Wenn es irgendwie Gerne. Die Möglichkeit gibt, auf die Party von Fatih Akin zu gehen, lass dir das nicht entgehen. Der Typ feiert wie Sau. Also, wenn da was möglich ist, da könnte man so gegen Ende der Woche nochmal so ein bisschen drauf spekulieren vielleicht.
Und soll ich dir sagen, wo ein Kreuz in meinem Kalender steht?
Siehst du wohl, der Mann hat was gelernt vom Fatih. Schön. So, lass uns kurz den ganzen Wettbewerb weglassen. Deine Highlights bisher, was fandst du am coolsten?
Mich hat gestern ein Treffen umgehauen. Al Gore habe ich getroffen. Ja. Ex-US-Vizepräsident, Nobelpreisträger, Oscar-Gewinner. Für so eine Person habe ich auch mal mein zerknittertes Sakko aus dem Schrank geholt. Der hat ja seine neue Klimadoku, eine unbequeme Fortsetzung, vorgestellt. Und das war schon echt sehr groß, den Typen zu treffen. Nicht nur, weil er halt eine klare Haltung hat. Der ist halt hier in Cannes zu einer Zeit, wo natürlich auch Trump und seine Klimapolitik ein großes Thema ist. Und das ist ein wirklich lustiger Typ. Als er beim Interview ein 11 Jahre altes Foto gesehen hat, als er seine erste Klimadoku hier vorgestellt hat, da war er doch ein bisschen überrascht.
My hair's black in that, I can't believe it.
Ja, da waren die Haare noch schwarz, so. Jetzt kurz und grau, so kann es ihm halt auch gehen. Er war ein wirklich super lustiges und ganz besonderes Treffen mit dem.
Und so wird das Marcel Emmel auch gehen, wenn du nächste Woche nach Hause kommst, hast du auch einen ganzen Kopf voll graue Haare, ich spreche aus Erfahrung. Vielen herzlichen Dank für den Überblick über das Festival, hab noch viel Spaß Marcel, vor allem danke, bei Fatih Akins Party und bis ganz bald.
Bis bald, danke.
Marcel Emmel auf den Filmfestspielen in Cannes. Herzlichen Dank und herzlichen Gruß runter an die Croisette, an die Côte d'Azur, da wo ich dieses Jahr nicht bin. Aber der Mann ist ja eine mehr als tatkräftige Vertretung dort unten. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova nähert sich auch an diesem Dienstag irgendwann mal einem Ende, so leid mir das tut. Ich weiß auch nicht, vielleicht machen wir mal 1,5 Stunden Film oder sowas. Ich habe das Gefühl, da würde ich dann wirklich mal das reinkriegen, was ich euch eigentlich alles erzählen möchte. In diesem Sinne ist für heute tatsächlich Schluss. Nächste Woche Dienstag eine weitere, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber wirklich tolle Sendung. Max Riemelt, unser Gast, nächsten Dienstag. Anna Wollner kommt vorbei, bringt spannende Sachen mit. Also auch nächsten Dienstag, 20 Uhr, eine Stunde Film, Deutschlandfunk Nova. Einschalten, anhören, alles richtig machen. So, jetzt gibt es für heute noch ein kleines bisschen Grenada. Lieber gerne als hier. Tom Westholt ist raus. Bis nächsten Dienstag und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.